Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner am Mikrofon und im Programm das Saarland, das wie kein anderes Bundesland abhängig ist von Stahl und Autos. Die Autobranche steckt konjunkturbedingt in einer Schwächephase. Die Stahlbranche kämpft schon seit Jahren mit Überkapazitäten und der preiswerten Konkurrenz aus China. Nun fordert das Saarland Milliardenhilfen vom Bund für die Stahlindustrie, die schon jetzt einen massiven Stellenabbau angekündigt hat. Mehr dazu gleich. Zunächst aber zu dem neuen Ungemach, das aus dem Weißen Haus droht. US-Präsident Donald Trump plant Strafzölle auf Importwaren aus der EU. Käse und Oliven aus Spanien, Whisky aus Großbritannien, Wein aus Frankreich und Werkzeuge aus Deutschland, um nur einige Produkte zu nennen, die belegt werden sollen mit einem 25-prozentigen Zollaufschlag. Der Zoll für Flugzeuge soll 10% betragen. Damit will Trump einen Ausgleich erzielen für jahrelange aus Sicht der WTO unrechtmäßige Subventionen für den europäischen Flugzeugbauer Airbus. Frage an Claudia Werle im Frankfurter Börsensaal. Für wie bedrohlich hält man diesen neu entfachten transatlantischen Handelskonflikt denn bei Ihnen an der Börse?
Das sorgt natürlich für viel Gesprächsstoff und ich möchte das ein bisschen vertiefen mit Gabriele Wittmann von der DK Bank. Frau Wittmann, gleich gefragt, machen Sie sich Sorgen?
Ich mache mir Sorgen, denn die Weltwirtschaft ist zurzeit sowieso ein bisschen schwach auf der Brust, erst recht Euroland und Deutschland. Und wenn da jetzt nochmal solche Querelen kommen in Sachen Handelsstreitigkeiten, Zölle, dann wird es noch schwieriger und noch wackeliger Richtung Abschwung.
Was jetzt passiert, ist ja erst sekundär sozusagen, hängt ja sekundär erst mit dem Präsidenten Trump zusammen. Es war ja zunächst mal die WTO, die gesagt hat, das sind Zollerhöhungen möglich. Dennoch hätte die WTO nicht auch anders entscheiden können?
Wenn man bedenkt, dass gleichzeitig auch noch mal ein Verfahren anhängig ist, das gegen Boeing geht, das in den nächsten Wochen, Monaten entschieden wird und da wahrscheinlich das Gleiche rauskommt, hätte man möglicherweise auch sagen können, wir lassen die beiden Flugzeughersteller, wir schauen, dass da ein Wettbewerb funktioniert und machen da nicht noch zusätzliche Eskalationen an der Handelsfront. Aber leider ist jetzt so entschieden worden.
Wie können Sie sich das erklären?
Womöglich, man geht ja auch bei der WTO nach Regeln. Regeln wurden verletzt, es gab Subventionen, also macht man 1:1 jetzt eben die Entscheidung, das muss jetzt sanktioniert werden. Man hätte es vielleicht politischer regeln können, aber die WTO ist eine Institution, sie hat Regeln, sie soll sie einhalten.
Was hat das nun für Folgen? Was bedeutet das für die Konjunkturentwicklung hierzulande?
Also zum einen muss man ja sagen, zum Glück USA, China, da beruhigt sich zurzeit ein bisschen der Handelsstreit. Das ist dann ganz gut. Eigentlich wollten wir jetzt gerade durchatmen. Und jetzt sitzen wir da und sehen, jetzt geht plötzlich die Konzentration in Sachen Handelsstreit Richtung EU. Und da müssen wir uns schon Sorgen machen. Gerade Deutschland, was gerade so zurzeit schon an der Rezession vorbeischrammen könnte. Wenn es da jetzt nochmal schwieriger wird, das wird die Stimmung trüben, das wird das Wachstum dämpfen. Es ist alles nicht gut zu dem jetzigen Zeitpunkt.
Aber auch die Handelsstreitigkeiten mit China sind hier noch längst nicht erledigt.
Klar, also es gibt schon viele Zölle, die werden erhoben, die bremsen, dämpfen das chinesische Wachstum, dämpfen jetzt auch, das haben wir in den Einkaufsmanager-Indizes gesehen, das US-Wachstum. Es bremst überall und insofern, also es sind alles Themen, die uns die nächsten Jahre beschäftigen und die generell unser Wachstum niedriger halten, als wir es eigentlich haben könnten. Schade.
Was heißt das für die Weltwirtschaft?
Die Weltwirtschaft wächst langsamer. Wir gehen jetzt eher Richtung 3%, sogar unter 3%. Es gibt eine ganz schwache Phase. Hoffentlich rutschen wir nicht ab in eine Rezession. Zum Glück machen die Notenbanken alles dafür, dass es keine schlimmeren Zustände gibt. Aber es ist wackelig und Unsicherheit ist nie gut.
Aber man müsste eigentlich Unternehmer überzeugen, dass sie investieren. Und das kommt ja nicht so richtig an.
Diese Unsicherheit, und das sehen wir jetzt, das ist der Handelsstreit. Die Unternehmer können nicht mehr gut planen. Sie wissen nicht, gibt es Zölle, belastet das unsere Gewinne? Und diese Entscheidungen, diese Überlegungen halten von Investitionen ab. Wo keine Investitionen, da weniger Arbeitsplätze. Und dann, das ist so diese Abwärtsspirale, die in Gang gesetzt werden könnte. Mehr Vertrauen wäre schön, aber dazu braucht man Planungssicherheit. Und dazu, also das sind zurzeit die Dinge, die helfen eher nicht.
Ihr Blick in die Zukunft?
Wir kriegen jetzt eine schwache Phase, die stehen wir aber durch. Es gibt keine globale Rezession und dann so ab nächstem, übernächstem Jahr gibt es wieder kräftigeres Wachstum. Und dann können wir auch wieder mit mehr Optimismus in die Zukunft schauen.
Sagt Gabriele Wittmann von der DK Bank.
Dann schauen wir doch mal, Frau Werle, ganz konkret auf Airbus und auf die Airbus-Aktie. Wie stark hat die denn gelitten unter diesem aktuellen Subventionsstreit?
Ja, es klingt ein bisschen verwunderlich, aber Airbus-Aktien gehören zu den Gewinnern im MDAX heute. Sie steigen um 3,5%. Ein Händler hat mal gesagt, naja, die US-Zölle für Airbus, die seien nicht so hoch ausgefallen, wie zunächst befürchtet. Und wenn wir jetzt auf die übrigen Fluggesellschaften schauen, Lufthansa-Aktien 3% im Minus. Auch die Aktien von Air France KLM geben nach. Ich denke mal, da spielen ganz andere Faktoren mit eine Rolle. Auf die Airline, da kommen möglicherweise höhere Ticketsteuern zu, die für Flüge im Inland und in EU-Staaten, da soll diese um rund 3 Euro steigen.
Wie ist denn die Börsenstimmung allgemein? Die war ja Dienstag und Mittwoch ziemlich am Boden. Wie hält sich der DAX heute?
Ja, heute kein klarer Trend heute beim DAX. Aktuell steht er bei 11.927 Punkten. Das entspricht so in etwa dem Schlusskurs vom Mittwoch. Gut, die Probleme sind ja nach wie vor vorhanden. Der Brexit-Termin rückt näher. Der britische Premierminister sagt klipp und klar, er wolle Großbritannien aus der EU führen, egal zu welchen Bedingungen. Wir haben es eben schon kurz angesprochen, was die Handelsstreitigkeiten USA-China betrifft. Da gibt es zwar neue Gesprächstermine, aber selbst wenn die erfolgversprechend verlaufen sollen, wird es einfach noch eine Weile dauern, bis unterschriftsreiche Verträge auf dem Tisch liegen. Nun also noch dieser Streit zwischen der EU und den USA. Und das alles drückt doch sehr auf die Stimmung.
Ja, und dazu passen dann auch die Hiobsbotschaften aus dem Maschinenbau. Da bleiben die Auftragsbücher weiterhin leer.
Sie bleiben leer. Die Bestellungen sind im Vergleich zum Vorjahresmonat um 17% eingebrochen, so der Branchenverband VDMA. Vor allem die Aufträge aus dem Ausland waren rückläufig. Und für die kommenden Monate wird keine Wende zum Besseren erwartet.
Genug Bestellungen scheint es dagegen für das jüngste iPhone-Modell zu geben. Das sorgt heute für Kursbewegungen?
Das sorgt für Kursbewegungen. Die Aktien von Infineon 0,8% im Plus, Dialog Semiconductor 3,5% im Plus, auch Aixtron Papiere. Nein, da sehen wir ein leichtes Minus. Aber dennoch, man muss halt mal abwarten. Wenn die Nachfrage nach dem neuen iPhone steigt, ist das nun eine erste Euphorie oder ist das wirklich ein längerfristiger Trend?
Wie sieht es am Rentenmarkt aus?
Die Umlaufrendite von minus 0,54 auf minus 0,59% gesunken. Der Euro wird mit einem Dollar 0,987 gehandelt und der Goldpreis aktuell 1.509,62 Dollar.
Claudia Werde war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Einigen Wirtschaftsvertretern geht das Klimapaket der Bundesregierung nicht weit genug. Andere hingegen befürchten nun massive Mehrkosten, weil Energie teurer wird. Solche Stimmen werden nun auch aus der Stahlbranche laut, die schon seit Jahren in der Krise steckt, auch im Saarland, wo erst vor einer Woche die beiden dort ansässigen Stahlunternehmen den Abbau von insgesamt 2500 Stellen in den kommenden 3 Jahren angekündigt haben. Nun hat die Landesregierung stellvertretend für die Branche einen Hilferuf Richtung Berlin gesendet und einen Milliardenbetrag für die Stahlbranche gefordert. Aus dem Saarland berichtet Tonja Koch.
2000 Stahlarbeiter demonstrierten am vergangenen Mittwoch vor dem saarländischen Landtag.
Sie haben nicht nur gepennt in Berlin und Brüssel, sie haben die Stahlarbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihre Familien im Stich gelassen, Kolleginnen und Kollegen. Im Stich gelassen hat man uns, deswegen stehen wir heute hier.
Lars de Grange von der IG Metall kritisierte jedoch nicht nur die Politik, sondern auch das Unternehmen. Dieses wolle die heraufziehende Krise in der saarländischen Stahlindustrie, ausgelöst durch Nachfragerückgänge, Billigkonkurrenz, Klimakosten und Strafzölle, allein durch Personalabbau lösen. 1500 Arbeitsplätze sollen wegfallen, weitere 1000 Beschäftigte sollen mit ihren Aufgaben outgesourced werden. Die Dillinger Hütte Saarstahl AG will dadurch 250 Millionen Euro im Jahr einsparen. Allerdings wird die saarländische Stahlindustrie damit den von der Politik geforderten Umbau der Industrie hin zu einer CO2-freien Produktion nicht schaffen. Dafür seien erhebliche Maße finanzielle Hilfen nötig, sagt der Vorstandsvorsitzende Tim Hartmann.
Die heutigen Hochofenrouten umzubauen in eine CO2-freie Stahlzukunft, das wird ungefähr 30 Milliarden Euro für Deutschland ausmachen. Davon brauchen wir 2,5 Milliarden Euro im Saarland.
Die Politik habe den Ernst der Lage noch nicht erkannt, ergänzt Hartmann.
Wir haben nur nicht mehr viel Zeit, weil wir stehen vor konkreten Reinvestitionen und wir hoffen, dass die Politik uns nicht dazu zwingt, irgendwo anders investieren zu müssen, weil dort der Rahmen deutlich besser ist.
Nachdem die USA Strafzölle gegen chinesische Stahlimporte und auch gegen die europäische Stahlindustrie verhängt hatten, hatte die EU Schutzmaßnahmen ergriffen, damit Stahlmengen, die woanders nicht mehr platziert werden können, nicht nach Europa umgeleitet werden. Nach Auffassung der Wirtschaftsvereinigung Stahl aber funktionieren diese sogenannten Safeguards nur unzureichend. In den ersten 7 Monaten des laufenden Jahres seien die Importe ausländischen Stahls um 10% gestiegen. Trotzdem habe die EU die zollfreien Importkontingente für Stahl aus Drittländern erhöht. Das passe nicht zur aktuellen konjunkturellen Entwicklung. Das sieht auch die saarländische Politik nicht anders. Sowohl die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger von der SPD als auch CDU-Ministerpräsident Tobias Hans haben sich in Brandbriefen an die Bundesregierung gewandt und fordern Unterstützung für die Stahlindustrie. Hans äußerte sich heute Vormittag im saarländischen Rundfunk.
Der Druck ist immens, was wettbewerbsrechtliche Fragen anbelangt, was den Druck von Stählen, die aus China nach Deutschland importiert werden, zu Dumpinglöhnen angeht und natürlich auch, was die Auswirkungen des Erneuerbaren Energiengesetzes angeht.
Der Ministerpräsident sieht die aktuelle Entwicklung der saarländischen Stahlindustrie als beispielhaft an für das, was insgesamt auf die Branche zukommt, und hat deshalb gestern in Kiel das Gespräch mit den stahlproduzierenden Bundesländern gesucht.
Gerade am Tag der Deutschen Einheit ist es eben auch notwendig, nochmal darauf hinzuweisen, dass nach einem Milliardenprogramm für den Ausstieg aus der Braunkohleförderung, der hauptsächlich dem Osten der Republik zugutekommt, es eben dann auch möglich sein muss, einen anderen Milliardenbetrag, der deutlich kleiner ist als der für die Braunkohle, aufzubringen, um eine systemrelevante Industrie in Deutschland weiterhin zu ermöglichen.
Morgen wollen sich Bundeswirtschaftsminister Altmaier sowie Gewerkschaften und Betriebsräte zu einem ersten Gespräch treffen.
Das Saarland möchte finanzielle Unterstützung vom Bund für die Stahlunternehmen, Tonja Koch berichtete. Noch unbestätigt sickert allmählich durch, wie stark die Ticketabgabe für Flüge in Deutschland steigen soll. Die Maßnahme soll ja auch Teil des Klimaschutzpakets sein. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen mit Birgit Becker.
Die Nachrichtenagentur Reuters gibt an, ihr liege der Gesetzentwurf der Bundesregierung dazu vor. Demzufolge soll die Ticketabgabe zum 1. April nächsten Jahres für Kurzstreckenflüge um 2,93 Euro steigen. Mit den erwarteten Mehreinnahmen von über 500 Millionen Euro pro Jahr soll kompensiert werden, was der Bund verliert, wenn er die Mehrwertsteuer auf Ferntickets der Bahn senkt. Die Bundesregierung begrüßt es, dass Großbritannien konkrete Vorschläge zur Lösung des Brexit-Streits vorgelegt hat. Das hatte der britische Premier Boris Johnson ja am Mittwoch getan. Hauptstreitpunkt ist aber weiterhin die Grenze auf der irischen Insel, die nach dem Brexit zu einer EU-Außengrenze würde. Waren müssten dann eigentlich kontrolliert werden. Für die Vizepräsidentin des EU-Parlaments ist eine Regelung dafür weiterhin unverzichtbar. Katharina Barley sagte im Deutschlandfunk:
Genau das ist ja das, wo die EU nicht nachgeben kann. Wir brauchen im Interesse Irlands definitiv die Absicherung, dass es keine harte Grenze geben wird zwischen Irland und Nordirland, weil wir schon gesehen haben, dass dort sonst wieder bürgerkriegsähnliche Zustände entstehen können.
Boris Johnson hatte vorgeschlagen, dass Nordirland das Zollgebiet der EU verlässt, aber auf der gesamten irischen Insel in bestimmten Bereichen des Handels einheitliche Regeln gelten. Beim Computer- und Druckerhersteller HP sollen 7.000 bis 9.000 Stellen gestrichen werden, das teilte das Unternehmen mit. Der Stellenabbau beträfe dann etwa 16% der weltweit Beschäftigten. HP will jährliche Einsparungen von rund 1 Milliarde Dollar erreichen. Bereits in den vergangenen Jahren hatte es am Konzern wiederholt Sparprogramme und Stellenstreichungen gegeben. HP führt seit der Aufspaltung von Hewlett-Packard im Jahr 2015 das Hardware-Geschäft mit Computern und Druckern allein weiter. Beim Verdienst gibt es in Deutschland enorme Unterschiede je nach Branche. Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der linken Fraktion hervorgeht, verdienen Beschäftigte im Spiel-, Wett- und Lotteriewesen am wenigsten, mit dem Schnitt 1.819 Euro brutto im Monat. Angestellte in Friseur- und Kosmetiksalons liegen nur knapp drüber. Am meisten wird auf Bohrinseln verdient, mit durchschnittlich 5.800 Euro im Monat brutto. Das vergangene Dürrejahr war ja ein absolutes Rekordjahr bei der Weinernte. Dieses Jahr ist der Ertrag magerer. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes erwarten die Winzer einen Rückgang um 13%. Gut 9 Millionen Hektoliter Wein sollen es in diesem Jahr werden. Immer noch mehr als der Durchschnitt der vergangenen Jahre.
Birgit Becker, vielen Dank. Das Firmenporträt beschäftigt sich heute, wie schon in den vergangenen 2 Wochen, mit den bedrohten Wäldern, die hierzulande drastisch unter der Trockenheit und dem Borkenkäferbefall leiden. Das Bundeslandwirtschaftsministerium geht von 180.000 Hektar an geschädigtem Wald aus. Wie wirkt sich das auf Unternehmen aus, deren Geschäftsgrundlage der Wald ist? Sägewerke zum Beispiel. Die haben es aktuell mit enormen Mengen an Holz für die Verarbeitung zu tun. Aber wie geht es weiter, wenn das Baumsterben anhält? Mirko Smiljanic hat ein Sägewerk im Norden von Rheinland-Pfalz besucht.
Der Duft nach frisch gesägtem Holz liegt in der Luft. Ein angenehmer Geruch, der Bilder von Wäldern hervorruft, die allerdings in krassem Widerspruch zur realen Umgebung stehen. Maschinen dröhnen aus allen Richtungen, zwei silbrig glänzende Zylinder ragen in den Himmel, Gabelstapler transportieren weiß eingeschweißte Ladung, LKW um LKW fährt auf den großen Hof. Die Ignaz van Rooye und Sohn GmbH und Co. KG ist ein Sägewerk bei Oberhonnefeld im Norden von Rheinland-Pfalz. Van Rooye verarbeitet Fichte und Douglasie, außerdem produziert der Familienbetrieb Holzpellets, die in den beiden Stahlzylindern zwischengelagert werden. Holz ist der Rohstoff, um den sich hier alles dreht. Sehr viel gutes Holz liefern die Waldbauern verlässlich an, seit geraumer Zeit allerdings auch Mangelware.
Also was wir jetzt hier sehen, das ist alles Käferholz. Man erkennt das an der abgefallenen Rinde. Und unter der Rinde sehen Sie auch die Fraßgänge hier im Holz, wo die Käfer sich zwischen Bast und dem eigentlichen Holz dann durchgefressen haben.
Oliver Mümel, einer von drei Gesellschaftern des Sägewerks Van Rooye, steht vor einem mit Fichten beladenen LKW. Lange Gänge überziehen die Stämme, Bilder, die er seit einem Jahr immer häufiger sieht. Geschnitten wird das Holz aber trotzdem. Vorab durchlaufen die Stämme eine digitale Kontrollstation, erklärt Industriemeister Thomas Reuß, der von einem Leitstand aus die über Förderrollen hereinkommenden Fichten immer im Blick hat.
Der Stamm wird elektronisch vermessen, das heißt, er wird nach Länge, Durchmesser, Volumen, nach Abholzigkeit aufgemessen und visuell hier vorne auf meiner Grafik dargestellt. Und dann versuchen wir, das Stück Holz, das Langholz oder Kurzholz, was es auch immer ist, optimal nach Länge und Durchmesser in dafür vorgesehene Sortimente und Aufträge zu bringen, um da so viel Wertschöpfung wie möglich aus dem Stück Holz herauszubekommen.
Stamm um Stamm läuft durch die Anlage von Thomas Reuß, wird hin und her gedreht, vermessen und begutachtet und verschwindet schließlich vom Transportband.
Von hier aus geht es draußen in ein sogenanntes Sortierwerk. Dort sind 110 Boxen. Dort liegen dann jeweils ein Auftrag pro Box an und dort wird es dann zwischengelagert für die Produktion.
Computerprogramme steuern jeden Arbeitsschritt, nur in Notfällen werden Baumstämme noch per Hand bewegt. Was auch bedeutet, Sägewerke sind energieträchtige Unternehmen. 2019 verbrauchen die Maschinen und Trocknungsanlagen des Sägewerks Van Rooye 18 Gigawattstunden elektrische Energie. In den Anfangszeiten, erzählt Oliver Mümel am Schreibtisch in seinem Büro, sah das ganz anders aus.
Ja, der Betrieb wurde 1929 von meinem Großvater gegründet, ursprünglich als Grubenholzhandel für die regionalen Ton- und Erzgruben hier im Westerwald. Und ja, Mitte der 60er Jahre kam dann ein Sägewerk dazu, als mein Vater eingestiegen ist. Und seitdem hat sich der Betrieb eigentlich permanent weiterentwickelt. Wir sind 1996 an den neuen Standort hier in Oberhonnefeld gezogen. Wir hatten damals 13 Hektar Wiese erworben und ja, in den letzten 20 Jahren das dann zu dem aufgebaut, was Sie jetzt hier vorfinden.
Jährlich 400.000 Festmeter Holz, das meiste für den konstruktiven Bereich, produziert das Sägewerk. 70% gehen in den Export nach Frankreich, Belgien, Großbritannien, Holland und Spanien. Ein kleiner Teil wird nach Übersee verschifft. 130 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen. Umsatzzahlen gibt Van Rooye nicht bekannt. Die Geschäfte laufen gut, zumal das Sägewerk sich mit der Pelletproduktion ein sicheres zweites Standbein geschaffen hat. Aber bleibt das so? Auch Sägewerke spüren mittlerweile, dass der Wald sich in großer Not befindet. Das Angebot von Schadholz, so Oliver Mümel, wächst beständig.
Wenn das zeitnah hier reinkommt und nicht zu lange im Wald steht oder geerntet liegt, können wir das noch halbwegs gut verarbeiten. Hat natürlich Qualitätseinschränkungen, insbesondere was die Verfärbung angeht.
Komplett verschwindet die Fichte zwar nicht aus den Wäldern, das Angebot wird in den kommenden Jahren aber sinken. Für das Sägewerk Van Rooye aus Rheinland-Pfalz sind Umsatzeinbußen wahrscheinlich. Und zwar auch deshalb, weil ein Wechsel zu Laubbäumen aktuell nicht möglich ist. Es fehlen die dafür notwendigen Maschinen. Investitionen in Millionenhöhe wären erforderlich.
Dem würden wir uns auch nicht verschließen. Aber das muss man natürlich sehr langfristig sehen. Also wir haben bei der Fichte eine Umtriebszeit von 70 Jahren im Mittel, bis die Ernte reif ist und für unsere Zwecke dann auch verwendbar ist. Bei Laubhölzern geht das dann eher Richtung 100 Jahre.
Was nun nicht bedeutet, dass die Folgen veränderter Baumzusammensetzung in den Wäldern für Sägewerke erst in einem knappen Jahrhundert spürbar sind. Das passiert sehr viel schneller. Das Problem ist nur, niemand kennt den Wald der Zukunft.
Die Forstwirtschaft muss eigentlich für die Zukunft überlegen, was könnte passen und dementsprechend im Vorfeld auch jetzt sehr viel experimentieren.
Damit Sägewerke irgendwann verlässlich wissen, ob es überhaupt noch genügend Holz gibt.
Das Firmenporträt kam heute von Mirko Smiljanic. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau, in der auch die Strafzölle im Mittelpunkt stehen, die US-Präsident Trump unmittelbar nach der WTO-Entscheidung zu den Airbus-Subventionen angekündigt hat. Für viele Kommentatoren ist das zu kurz gedacht.
Vordergründig sei der Beschluss der WTO zwar ein Vorteil für die USA, notiert die Frankfurter Rundschau. Doch im kommenden Jahr wird die EU Strafzölle gegen die USA erheben dürfen, weil Washington seinen Flugzeugbauer Boeing ebenfalls subventioniert hat. Dann könnte ein sinnloser Handelskrieg zwischen den USA und Europa ausbrechen, über den sich nur China freuen wird. Wissenschaftler haben errechnet, dass die Amerikaner unterm Strich mehr Geld dabei verlieren werden. Wie Trump das in einem Wahljahr seiner Basis als schönen Sieg verkaufen will, ist sein Geheimnis. Die Südwestpresse aus Ulm geht ebenfalls davon aus, dass die WTO auch die Staatshilfe für Boeing als rechtswidrig einstufen wird. Wenn Trump deshalb jetzt mal wieder die Strafzollkeule herausholt, will er damit natürlich nichts anderes bezwecken, als Druck für die Verhandlungen mit der EU aufzubauen. So what? Das Dumme und Gefährliche ist nur, dass es vor lauter Druck aufbauen letztlich doch mal richtig knallen könnte. Vor der geplanten Verabschiedung des sogenannten Berliner Mietendeckels gibt es neue Diskussionen. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, der regierende Bürgermeister Müller stelle den Geist des Projektes in Frage. Sicherlich gibt es noch einiges zu klären an dem Entwurf, neben dem einen oder anderen handwerklichen Fehler auch die Frage nach der Rechtmäßigkeit. Doch das macht man vielleicht besser nicht wie Müller über das Fernsehen. Stattdessen kommt jetzt eine Dynamik in Gang, in der jede Partei auf ihrer Position beharrt. Das wäre das Ende der rot-rot-grünen Koalition. Es wäre aber auch das vorläufige Ende der Vorstellung, eine linke Regierung könnte tatsächlich etwas verändern. Rot-rot-grün hat sich beim Mietendeckel an den Rand manövriert, glaubt der Tagesspiegel aus Berlin. An Neuwahlen ist zwar derzeit keine der drei Parteien interessiert, ein Auseinanderbrechen der Koalition erscheint aber nicht mehr unmöglich und das würde wohl zumindest vorerst ein Scheitern des gesamten Mietendeckels bedeuten. Angesichts des selbstgemachten Zeitdrucks, der ungelösten Fragen wie der Abwicklung des Verwaltungsaufwands bei einer Mietsenkung und der erheblichen rechtlichen Risiken spricht deshalb vieles für einen Entwurfsdeckel. Ein Gesetz, das vor Gericht scheitert, schadet allen.
Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau. Mehr aus der Wirtschaftsredaktion können Sie dann wieder ab 17.05 Uhr hier im Deutschlandfunk hören. Und hier geht es weiter mit Deutschland heute, mit meiner Kollegin Claudia Hennen am Mikrofon. Ein Thema darin, der Kampf um Windräder in Bayern. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.